Auch wenn die meisten Deutschen ihren Urlaub immer noch selbst zusammenbasteln, 40 Millionen Reisepakete wurden 2013 professionell paketiert, organisiert und durchgeführt. Das Wort Pauschalreise ist dafür eigentlich zu unscharf, weil ihr von früher immer noch irgendwie anhängt, unflexibel und uninspiriert zu sein. Nennen wir sie also lieber Veranstalterreise nach dem Baukastenprinzip. Sie soll nun nach dem Willen des DAV zur Marke werden, zum Rundum-Sorglos-Versprechen. Es ist eine Qualitätsinitiative des Branchenverbands, die die Reiselust der Deutschen in die richtigen Vertriebskanäle lenken soll. Schließlich zeigt sich der Wert einer guten Urlaubsplanung dann, wenn eine Krise eintritt. Jürgen Büchi über den Optimismus für dieses Reisejahr und die Herausforderungen für die Macher hinter den Urlaubskulissen.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Ja, Jürgen Büchi, Bilanz der ITB, die Reisebranche ist wieder happy?
Sehr happy. Also ich muss ja immer ein bisschen herumlaufen und eine gute Miene machen, manchmal zum bösen Spiel. In diesem Jahr hat aber alles zueinander gepasst. Ich habe fröhlich geguckt und alle, mit denen ich gesprochen habe, waren auch fröhlich, optimistisch und mit dem Verlauf der Messe, aber auch der Buchungszahlen vorher zufrieden.
Nun gab es ja auch schon im Vorhinein die Meldung, die Deutschen reisen wie verrückt, die Reiselust ist ungebrochen. Das ist für den DRV natürlich eine wunderbare Vorlage, auch wenn der DRV sich natürlich mehr mit denen beschäftigt, die sich in die Hände der Industrie begeben, um möglichst die Grenzen des Landes hinter sich zu lassen.
Ja, das ist richtig. Unsere Mitglieder sind natürlich im Wesentlichen im Auslandstourismus unterwegs, auch in Deutschland. Das ist schon so, aber ist ja zunächst mal egal. Wenn wir sagen, Reiselust ist ungebrochen oder die Leute sitzen auf gepackten Koffern, dann heißt das ja nur, die Stimmung ist gut und der Urlaub ist ja immer auch ein Indikator für die allgemeine, ich sag mal, wirtschaftliche und Verbraucherstimmung. Wenn die Stimmung gut ist und die Leute zufrieden sind, zuversichtlich sind, keine Sorgen haben um ihre Zukunft, dann buchen sie auch ihren Urlaub und dann wollen sie auch verreisen.
Können Sie jetzt auch so veranstalterübergreifend die Trends bestätigen, wo die Deutschen sich besonders gerne erholen?
Die Trends sind ja eigentlich seit Jahren ungebrochen. Auslandsziel Nummer eins ist Spanien. In diesem Jahr haben wir besonders großes Wachstum bei den Kanaren gesehen. Aber die anderen Regionen sind da nicht besonders dahinter. Die Türkei ist weiterhin stark, ist jetzt sehr dicht an Italien auf Platz drei unserer Auslandsziele. Ja, und was besonders erfreulich ist für uns als Branche, ist, dass Griechenland ein sensationelles Comeback feiert, nach schon erheblichen Steigerungen im letzten Jahr. Weiterhin zweistellige Buchungszuwächse für den kommenden Sommer. Das alles macht uns sehr optimistisch.
Gut, Ägypten schwächelt nach wie vor, da kommen wir später vielleicht noch drauf zu sprechen. Zu Lande, in der Luft sind die Leute unterwegs, aber zunehmend auch auf dem Wasser. Der DRV ist ja traditionell auch mit seiner Studie zu der Entwicklung der Kreuzfahrtbranche, ob es nur auf hoher See ist oder auf dem Fluss. Also diese Branche wächst weiter dynamisch, trotz leichter Dellen.
Ja, die wächst dynamisch. Also die Hochseekreuzfahrt hat ein kontinuierliches Wachstum vorgelegt, trotz aller Probleme und der Besonderheit des Costa Concordia-Unfalls. Hat auch im letzten Jahr etwa 9% zugelegt. Ein paar größere Probleme hatte die Flusskreuzfahrt im letzten Jahr, die halt getroffen war von einerseits Hochwasser, andererseits Schleusenwärterstreik. Und last not least, und das ist eigentlich das größte Problem im Moment, ist der Nil als Kreuzfahrt-Destination, der im Grunde ja fast vollständig ausgefallen ist und der natürlich die Flusskreuzfahrtzahlen deutlich nach unten drückt.
Gut, da haben Sie mir genau das Stichwort geliefert. Egal wie positiv das Umfeld bewertet wird, die nächste Krise kommt bestimmt. Da sind Sie ja mittlerweile im Dauereinsatz. Ägypten-Stichwort. Da gab es ja auch jetzt gerade im aktuellen Bereich Kritik an der jüngsten Entscheidung des Auswärtigen Amtes, wo man das Gefühl hatte, nach wie vor würde im Amt ein bisschen autistisch entschieden, wenn man bedenkt, dass die Briten ihre Gäste weiterhin nach Ägypten auf den Sinai schicken. Haben Sie da das Gefühl, dass Sie als DRV mit dem geballten Wissen der Branche, mit dem Wissen vor Ort, was los ist, jetzt doch ein bisschen mehr Standing bekommen?
Wir haben ja eigentlich einen ganz guten Draht zum Auswärtigen Amt und gerade zum Krisenstab und diesem Krisenmanagement-Team. Aber wir haben natürlich nicht alle Informationen, die die haben. Und sie sind die offizielle regierungsamtliche Stelle sozusagen, die über uns wacht, um das mal so zu formulieren. Und insofern müssen wir uns dann am Ende des Tages auch damit abfinden, was die für notwendig halten. Natürlich gehen bei uns auch die Fragezeichen auf, wenn England und Frankreich weiterfliegen, aber alle anderen haben sich der deutschen Position an der Stelle, der deutschen Entscheidung an der Stelle auch angeschlossen. Was uns im Moment bewegt, ist die Frage, wie lange soll es denn nun so bleiben? Gibt es akute Hinweise, die das also zu einem dauerhaften Problem machen, oder dürfen wir davon ausgehen, dass wir irgendwann in Kürze Sharm el-Sheikh wieder anfliegen können?
Und wie reagiert man beim Auswärtigen Amt, wenn Sie solche Einwände vorbringen?
Wir unterhalten uns und wir stellen natürlich die Frage, wir bieten an, das, auch Besichtigungstermine vor Ort zu machen. Das haben wir auch mit dem ägyptischen Minister gestern nochmal besprochen.
Und gerade der hat ja vermisst, dass man sagt vom Auswärtigen Amt, wir schicken mal wenigstens ein Krisenteam runter, bevor wir eine Entscheidung treffen. Wogegen die Briten haben ja zum Beispiel einen eigenen Konsularbeamten vor Ort.
In der Regel haben die Deutschen das eigentlich auch. Also ich weiß, dass sie in Hurghada in dem letzten Jahr jemanden hatten, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch aus der Botschaft heraus auch Informationen über Sharm el-Sheikh haben. Die Frage ist immer, welche Quellen stecken dahinter? Es kann theoretisch ja Geheimdienstinformationen, alles Mögliche geben, was das Auswärtige Amt vermuten lässt. Die Gefahr sei größer, sei konkret, und das zwingt dann zum Handeln. Das können sie uns nicht immer sagen, und insofern verfügen wir einfach nicht über die gleichen Mittel. Am Ende des Tages müssen wir uns dann darauf verlassen, beziehungsweise müssen dann eben handeln entsprechend der Warnungen. Aber natürlich hätten wir eigentlich immer ganz gerne Erklärungen dazu.
Nun ist das Verhältnis zur politischen Klasse in Berlin ja nach wie vor zumindest nicht ungetrübt, um es vorsichtig zu sagen. Die Liste der Probleme ist lang. Auf der ETB hätte es jetzt für die neuen Akteure die erste Gelegenheit gegeben, mal so ein bisschen herumzuschnuppern, die Player auf der touristischen Seite kennenzulernen. Wie ist es denn? Kann man sich riechen?
Ja, das kann man schon. Also viele Gespräche geführt bei verschiedenen Gelegenheiten mit den ja überwiegend neuen Mitgliedern des Tourismusausschusses, mit der Vorsitzenden Frau Brämer, mit der Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Staatssekretärin Gleike. Also da ist der Gesprächsfaden jetzt aufgenommen, und wir werden da sicherlich auch dranbleiben. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir für unsere Themen zunächst mal Zuhörer finden. Wie weit dann nachher tatsächlich politisches Handeln im Sinne unserer Interessen möglich ist, das wird sich sicher zeigen. Das ist ja immer dann auch ein Kompromiss, aber bin sehr froh, dass also diese doch relativ lange Wartezeit mit ungeklärten Ansprechpartnern vorbei ist und wir jetzt konkret an die Themen wieder reden können.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, das ist schon mal ein Fortschritt, wenn es jetzt auf der menschelnden Ebene jetzt runterläuft, aber haben Sie den Eindruck, auch auf der Sachebene kommt man sich näher mit diesen doch drängenden Themen, die den DRV umtreiben?
Also im Moment sage ich mal, wir haben Verständnis für unsere Positionen und unsere Anliegen gefunden. Mehr kann man, glaube ich, im Moment auch gar nicht erwarten. Es finden jetzt, müssen in der neuen, ja neu konstituierten Regierung eben auch Gespräche dazu stattfinden. Und ich bin im Augenblick optimistischer, als ich das vielleicht noch vor 2-3 Wochen war nach diesen ersten Gesprächen, und glaube, dass wir tatsächlich Mitstreiter finden, die auch an einigen Punkten uns unterstützen bei unseren Themen.
Man kann ein bisschen flapsig sagen, solange es nichts kostet, ist der Politikbetrieb auch nett zur Branche. Aber manche gute Idee läuft ja auch Gefahr, im dumpfen Dunst, sage ich mal, des Wahlkampfs jetzt ein bisschen aufgemischt zu werden. So die Idee zum Beispiel, arbeitslose junge Menschen aus Europa nach Deutschland zu bringen, weil die touristische Industrie ja hierzulande unbedingt Fachkräfte braucht. Da gab es ja auch schon ein paar deutschtümelnde Gegner.
Von den Gegnern habe ich nichts gehört. Das ist ja eine Initiative, die wir gestartet haben, und ich bin davon überzeugt, dass das für alle Beteiligten Sinn macht. Also wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit in den Zielländern, die wir im Wesentlichen bedienen in Europa. Wir haben einen am Horizont sichtbaren, zum Teil schon spürbaren Fachkräftemangel, Nachwuchskräftemangel in der deutschen Tourismusindustrie. Wir brauchen ausgebildete Kräfte in unseren Zielländern. Das alles bringt einen, wenn man diese drei Aspekte einfach mal zusammenbringt, ziemlich schnell auf den Gedanken, man könnte doch ein Programm auflegen und Jugendliche aus den betroffenen Regionen in Deutschland bei unseren Unternehmen ausbilden, sie vielleicht auch ein paar Jahre hier beschäftigen, und dann gehen sie zurück in ihre Heimatländer und sind die perfekten, qualifiziert ausgebildeten Ansprechpartner für unsere Unternehmen und für die Gäste vor Ort.
Und haben Sie das Gefühl, dass es wirklich aufgenommen wird? Oder ist es eher eine Idee, die jetzt im Kopf zwar sich wunderbar anhört, aber in der Realisierung hinterher dann doch mehr Schwierigkeiten macht, als man sich denkt?
Also wir haben den Startschuss gegeben und viele Unternehmen unseres Verbandes, unserer Branche, und das sind zunächst mal die 4, 5 größten gewesen, die damit angefangen haben, haben sich verpflichtet, dieses Thema jetzt strukturiert anzugehen. Und das lässt mich nun schon erwarten, dass wir da, keine Ahnung, ob das danach ein paar hundert sein werden, wir werden das Problem der Jugendarbeitslosigkeit in Europa nicht lösen, aber wir werden einen Beitrag leisten, und diesen Beitrag leisten wir nicht aus Gutmenschentum, sondern einfach, weil wir davon überzeugt sind, es macht auch für uns wirtschaftlich Sinn, diesen Weg zu gehen. Und wenn wir dabei Unterstützung finden in Mitteln der Bundesregierung, die ja insbesondere Sprachausbildung solcher Jugendlicher fördert, dann ist das sehr hilfreich, und das werden wir dann nutzen, um hier tatsächlich qualifizierte Nachwuchskräfte für die Branche, für uns heranzubilden.
Welches wird denn so die größte Herausforderung werden für den DAV 2014? Das Thema, wo Sie am stärksten bohren müssen.
Ja, das ist das mit dem umständlichen Titel der gewerbesteuerrechtlichen Hinzurechnung. Das ist nicht nur ein Zungenbrecher, sondern das ist ja ein Rückgratbrecher für viele Unternehmen der Branche, ein potenzieller, weil es einfach darum geht, dass bei touristischen Veranstaltern das Ergebnis um so runde 2% schlicht auf den Umsatz bezogen, 2% belastet wird. Und wie wir wissen, ist das bei vielen die komplette Marge. Das heißt, da wird sozusagen der Gewinn weggesteuert, und das hält kein Unternehmen auf Dauer durch.
Hat ja die Vorsitzende vom Tourismusausschuss, Frau Bremer, schon angekündigt, dass sie eine Sondersitzung einberufen möchte von dem Gremium. Glauben Sie, dass das eine Bühne sein wird, wo dann vielleicht doch manchen die Augen aufgehen?
Also wir sehen in unseren Gesprächen, dass die, wenn wir mit konkreten Zahlen kommen und die Betroffenheit von Unternehmen auch am konkreten Beispiel deutlich machen, dass das schon zum Nachdenken bringt. Weil es kann ja nicht das Ziel von Wirtschaftspolitik sein, auch nicht von Steuerpolitik, die Unternehmen, die man mit Steuern belasten will, dabei zu töten. Tote Hühner legen bekanntlich keine goldenen Eier mehr. Und das gilt für die Tourismusindustrie genauso. Also wenn wir das rüberbringen können, dass die Bedrohung wirklich so ist und dass das kein Getöse ist eines wild gewordenen Verbandes und Verbandspräsidenten, dann denke ich schon, dass wir an der Stelle politisches Verständnis finden und dann auch entsprechendes politisches Handeln auslösen können.